Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das Lied haben wir gerade gesungen, es ist älter als 400 Jahre. Und auch der Text 400 Jahre. Und wir im Jahre 2019 singen diese Lieder immer noch. Ansonsten, Brüder und Schwestern, haben sich die Zeiten geändert. Und das merkt man vielleicht am besten, wenn man sich mit den neuen Medien vertraut macht. Die neuen Medien sind tatsächlich eine neue Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch da in der ersten Reihe geht. Ihr habt ja wahrscheinlich noch kein Handy, oder? Aber die da vorne wahrscheinlich schon. Gestern beim Kegeln habe ich das gesehen. Und wer heute ein Handy hat, der hat vielleicht auch ein iPad und einen Internetzugang und Facebook und WhatsApp. Und dann kann es wirklich so gehen, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was habe ich heute eigentlich alles für Infos und Messages gekriegt. Facebook, WhatsApp, irgendwie piepst und pusht es immer. Und manche kommen auf 500 Nachrichten pro Tag. Pro Tag. Und dann fragt man sich, was in einer Woche zusammenkommt und an welche Nachrichten man sich noch erinnern mag und wie viel man löschen muss, weil es einfach zu viel wird. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind gerade in der Kirche und auch da erwarten uns Nachrichten, gute Nachrichten, Good News. Evangelium heißt auf gut Englisch Good News. Und ich glaube, die wichtigste Nachricht einer ganzen Woche ist tatsächlich die Nachricht, die wir jeden Sonntag aus diesem alten Buch, das da Evangelium heißt, und bald 2000 Jahre alt ist, bekommen. Nicht, dass wir die Nachrichten gleich wieder löschen, sondern dass wir die Nachrichten mitnehmen und versuchen, sie umzusetzen in der kommenden Woche. So wollen wir uns jetzt bereit machen, wach sein, hinhören und gut aufnehmen, was Jesus uns sagt. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, du hast gute Nachrichten mitgebracht für uns. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, die beste Nachricht ist, dass du uns Gott gebracht hast. Christus, erbarme dich. Und du weißt auch den Weg, wie wir zu Gott finden. Nimm uns mit, Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähr uns der allmächtige und gute Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Aber der Leib besteht nicht aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort erfüllt, das ihr eben gehört habt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, so ändern sich die Zeiten. Vor wenigen Jahren gab es die Wörter noch gar nicht. Oder wussten Sie vor ein, zwei, drei Jahren, was Fake News sind? Haben Sie sich Gedanken über Lücken- und Lügenpresse gemacht? Aber heutzutage muss man sich darüber Gedanken machen, anscheinend. Über Fake News, Lücken und Lügenpresse. Das hat einen guten Grund, weil es, denke ich, uns allen so geht, dass wir bei dem, was wir hören, sehen und lesen, skeptisch geworden sind. Stimmt das denn wirklich oder stimmt das wirklich nicht? Und selbst der hoch angesehene Spiegel hat seinen Fall Relotius. Dass da ein Redakteur Berichte schreibt, die frei erfunden sind. Über Menschen, die gar nicht existent sind und das mit einem journalistischen Selbstverständnis, das den Gedanken überhaupt nicht aufkeimen lassen sollte, dass da was nicht stimmt. Und doch hat da was nicht gestimmt. Oder gehen Sie ins Internet. Sind Sie auch in Facebook? Allein schon der Begriff in Facebook sein lässt ja tief blicken. Und was in Facebook nicht alles berichtet wird und was da nicht noch alles kommentiert wird. Bleiben wir sachlich, sagen wir ganz einfach, was Sie brauchen: eine gesunde Medienkritik. Aber wir wollen ja nicht über Medienkritik sprechen, sondern über diese Nachrichten, die wir in diesem Buch vorfinden. Und die Frage ist ja berechtigt, sind eigentlich die Nachrichten, die wir hier hören, die uns jede Woche im Sonntagsgottesdienst erreichen wollen, sind denn die glaubwürdig? Oder zugespitzt formuliert, Good News oder Fake News? Denn auch über Jesus gibt es ja eine Menge Storys. Also zum Beispiel die, dass man diesen Jesus, als man ihn vom Kreuz abgenommen und in ein Grab, in ein frisches Grab gelegt hat, über Nacht gestohlen hat. Irgendwo anders hingelegt, wo auch immer. Da muss ja dann Gras drüber gewachsen sein, aber das erzählt man sich. Oder, noch besser, dass Jesus am Kreuz scheintot war, man ihn abgenommen hat, gesund gepflegt und dann habe er sich mit Maria Magdalena abgesetzt nach Indien und den Rest seiner Tage in trauter Zweigsamkeit verbracht. Am Ende ist er gestorben und blieb für immer tot. Sie merken plötzlich, dass es ganz gut ist, wie Lukas sein Evangelium anfängt. Er fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, er legt nicht gleich los, sondern in den ersten Versen seines Evangeliums, das uns dieses Jahr begleiten wird, beginnt mit einer Vorbemerkung. Dieser Lukas verdient unsere Aufmerksamkeit. Denn erstens ist Lukas kein Zeitungsreporter gewesen, sondern, wie Irenaeus von Lyon sagt, Arzt. Also er hat sein Geld nicht mit dem Schreiben von Berichten verdient. Und das Zweite, was wir von ihm hören, ist, dass er offenbar der Sache sorgfältig nachgegangen ist. Warum eigentlich? Warum schreibt Lukas eigentlich ein Evangelium und hängt dann noch eine Apostelgeschichte dran? Die Antwort hat er uns selber gegeben. Er sagt, dass er dieses Evangelium für den hochverehrten Theophilus schreibt. Und warum? Dass du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen kannst, in der du unterwiesen wurdest. Also der Lukas macht sich offenbar die Mühe der Arbeit, schreibt alles sorgfältig auf, damit dieser Theophilus auch wirklich Sicherheiten gehen kann, dass das, was er glaubt, auch glaubwürdig ist. Liebe Brüder und Schwestern, Lukas war nicht der Erste, der etwas aufgeschrieben hat, das sagt er auch selber. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Also ist nicht der Erste, ist auch nicht der Letzte. Ein viertes Evangelium nach Johannes wird folgen. Und er sagt, er ist einer von anderen, die eine Erzählung über die Ereignisse abgefasst haben, die sich unter uns erfüllt haben. Das heißt so viel, dass Lukas einer gewesen ist, der noch ganz nah dran gewesen sein muss. Unter uns hat sich das ereignet. Also dieser Lukas muss einer gewesen sein, der viel wusste, viel gehört hat, vielleicht sogar selbst einiges erlebt hat. Und dann kommt noch anderes dazu. Denn Lukas sagt, dass er sich entschlossen hat, allem von Anbeginn an sorgfältig nachzugehen. Sie merken also, dieser Lukas hat recherchiert. Wie recherchiert man damals? Ganz einfach, wie heute auch. Nur sind die Quellen andere. Heute kann man schnell ins Internet gehen. Das konnte Lukas nicht, musste auch nicht. Die Menschen damals haben sich noch viel mehr und viel besser erzählen können. Man hat von Jesus sehr viel erzählt. Der eine hat ihn dort erlebt, jener da. Man hat das wieder gesehen, dieses erlebt und das hat man weitererzählt. Vergessen konnte man diesen Jesus nicht. Man hat es erzählt und weitererzählt und wiedererzählt. Erst als die Zeitzeugen älter wurden, in die Jahre kamen und neue Jüngere dazugekommen sind, ging man daran, dass man das aufgeschrieben hat. Man muss schließlich nur etwas aufschreiben, damit man es nicht vergisst. Es kamen also zu den mündlichen Überlieferungen, zu dem Hörensagen, zu den Zitaten, zu den Worten Jesu, dann immer mehr auch schriftliche Berichte hinzu. Man hat sie aufgeschrieben, man konnte sie per Brief versenden und im Gottesdienst vorlesen. vortragen. Wir haben also einen Lukas vor uns, der aus vielen Quellen schöpfen konnte und das auch offenbar getan hat. Und dann, nachdem er recherchiert hatte, hat er alles der Reihe nach, wie er sagt, aufgeschrieben. Wie ein Redakteur. Und als Ergebnis hat er uns das Evangelium gegeben. Da ist es wirklich der Reihe nach von der Geburt Jesu bis zu seiner Auferstehung aufgeschrieben. Liebe Brüder und Schwestern, freilich steht und fällt alles mit der Glaubwürdigkeit der Zeugen, auf die sich Lukas stützen kann. Und es gibt Zeugen, auf die er sich stützen konnte. Vor allem sind es die 12 Apostel, die ja mit Jesus 3 Jahre unterwegs waren. Sie wurden von Jesus berufen, sie haben ihn gehört, gesehen, sie haben viel mit Jesus erlebt. Und dann endet er plötzlich am Kreuz. Er, der gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, hängt plötzlich am Kreuz. Ist das nicht eine riesen Fake News? Liebe Brüder und Schwestern, wenn Jesus am Kreuz geblieben wäre, wenn, wie manche sagen, irgendwo in einem Grab liegt, wo auch immer, oder mit Maria Magdalena sich abgesetzt hätte, liebe Brüder und Schwestern, wären dann die Jünger nicht dort geblieben, wo sie damals waren, als Jesus am Kreuz hing? Vergessen wir nicht, alle Jünger sind untergetaucht, keiner war mehr da. Er war allein mit Johannes und Maria und Magdalena. Es wäre Gras über die Sache gewachsen, keiner hätte sich mehr um Jesus geschert und jeder hätte wieder his own business betrieben. Aber wir wissen es, es kam völlig anders. Denn plötzlich sind diese Jünger wieder aufgetaucht. Sie hatten plötzlich nur noch ein Thema, Jesus lebt. Und dieses eine Thema, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn berührt, wir haben mit ihm gegessen, das haben sie weitererzählt und daraus wurde ein Lauffeuer der Auferstehung. Dann hat man sich erinnert, was Jesus noch gesagt hat, getan hat. Man hat sich noch dazu geholt, was man über ihn wusste. Und so ist das Leben von Jesus, seine Begegnung mit den Menschen gewachsen, angewachsen zu einem ganzen Evangelium, das man am Ende nur noch ordnen und niederschreiben musste. Liebe Brüder und Schwestern, und dann gibt es ja nicht nur dieses Evangelium, es gibt viele Evangelien. Es gibt sogar mehr Evangelien, als in der Bibel überliefert sind. Denn es gab auch andere Evangelien, denen man nicht so getraut hat, weil sie eben nicht so sorgfältig recherchiert gewesen sind. Ein Thomas-Evangelium zum Beispiel ist auch interessant zu lesen, aber man hat es nicht in das Neue Testament aufgenommen, sondern eben nur diese 4 hier. Und wenn man diese 4 hier nebeneinander legt, tun Sie das daheim einmal und versuchen Sie einmal quer zu lesen, Sie werden staunen, wie sehr sich diese 4 Evangelien gegenseitig recht geben. Natürlich differieren sie in so manchem Detail, aber das ist auch nur zu verständlich, denn jeder, der ein Evangelium geschrieben hat, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, hatte auch seinen eigenen Grund dafür, seinen Schwerpunkt. Und es wird uns so nicht überraschen, dass Lukas, der Arzt gewesen ist, besonderes Augenmerk auf die Heilungen Jesu legt und darauf, dass Jesus einen Gott verkündet hat, der barmherzig ist. Deswegen finden wir das Gleichnis vom barmherzigen Vater nur bei ihm, nur bei Lukas. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin froh und dankbar, dass ich meinen Glauben auf das Zeugnis der Evangelisten stützen kann. Für mich ist das Evangelium zutiefst glaubwürdig. Auch die Briefe des Paulus, den Lukas kennengelernt hat und den er in der Apostelgeschichte begleitet hat, auch Paulus ist glaubwürdig. Und heute, liebe Brüder und Schwestern, wie werden wir heute das Evangelium weitergeben können? Genau wie damals, indem wir das hören, was wir Jesus verdanken, was er uns sagt, und dass wir dann mit dem, was wir hören, mit diesen Nachrichten, diesen Good News, unsere Erfahrungen sammeln. Dass wir diese Erfahrungen dann weitererzählen, von Mensch zu Mensch, damit die Erzählkette der guten Nachrichten des Evangeliums Jesus, des Christus, nicht abreißt. Es gibt heute viele Menschen, die nicht mehr im Evangelium lesen. Damit sind wir das einzige Evangelium, in dem sie noch lesen können. Was das heißt? Ganz einfach, Die Evangelisten von heute, das sind wir. Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Liebe Kinder, Brüder und Schwestern, am kommenden Samstag feiern wir das Hochfest der Darstellung des Herrn, Marie Lichtmess. Wäre schön, wenn Sie Zeit haben. Um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst hier mit einer Lichterprozession und mit einem abschließenden Blasius-Segen. Die Kinder, die noch nicht wissen, was das ist, haben einen doppelten Grund zum Kommen. Dann kannst du dich überraschen lassen. Es ist ein Segen auf die Fürsprache des heiligen Blasius, den wir mit zwei gekreuzten Kerzen spenden. Kommender Samstag, 18 Uhr, Gottesdienst hier und in Affaltern ebenso um 18 Uhr. Jetzt weiß ich nicht, ich habe schon mal gefragt, wer von Ihnen in den Stammtisch geht. Kein einziger. Das kann sich jetzt bald ändern, weil nämlich Kolping zwei Stammtische anbietet. Einen für die Männer, damit die mal unter sich sind, und einen für die Frauen, damit die mal unter sich sein können. Und es beginnt am nächsten Sonntag, 3. Februar, unweit der Kirche, beim Huckerwirt um 18 Uhr für die Männer. Und die gelten als Männer, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind.
Fast,
ja. Müssen ein bisschen draußen bleiben. Aber alle anderen, die jetzt schon 16 Jahre alt sind, und ich sehe einige, einfach runterkommen und schauen, was da so geboten ist. Kein großes Programm, sondern ein Stammtisch lebt aus den Gesprächen, die sich spontan ergeben. Und weil die Frauen ja auch ganz gerne reden, ist am Donnerstag drauf bei Ediths Café um 18.30 Uhr ein Frauenstammtisch. Vielleicht gehen Sie hin und berichten dann, dass es mehr werden. Diese Stammtischkultur können wir ruhig weiter pflegen. Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, euch Kinder natürlich auch. Tut's was, was euch Freude macht, weil morgen ist wieder Schule. Also, und der Segen, den wollen wir bitten für uns und die Menschen, an die wir jetzt noch denken.
Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus.
Amen.
Das gewähre euch und den Menschen, mit denen ihr verbunden seid, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Geht in Frieden.
Amen.